Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute Nachmittag soll im Deutschen Bundestag das digitale Versorgungsgesetz beschlossen werden. Das ist ein großes Gesetzespaket. Es geht da um alle möglichen Aspekte. Besonders in der Kritik steht aber schon seit Tagen die Weitergabe von Gesundheitsdaten aller gesetzlich versicherten Personen zu Forschungszwecken. Das sei so nicht mit dem Datenschutz und der Europäischen Datenschutzgrundverordnung vereinbar, meinen einige Kritiker. Und ob das tatsächlich so ist, das wollen wir jetzt vom Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wissen. Wir erreichen Ulrich Kelber heute in Trier am Rande einer Datenschutzkonferenz. Schönen guten Morgen, Herr Kelber.
Guten Morgen.
Finden Sie es in Ordnung, dass die Daten von 73 Millionen Versicherten ohne deren Einwilligung einfach weitergegeben werden sollen?
Also wir haben auch heute bereits eine Weitergabe von bestimmten Teildaten in eine Forschungsdatenbank, mit der Versorgungsforschung durchgeführt werden kann. Es wird jetzt eine Abkürzung geben, also eine schnellere Zurverfügungstellung. Es kommt eine ganze Reihe von weiteren Daten hinzu und es ist eben noch nicht gewährleistet, inwieweit solche betroffenen Rechte wie zum Beispiel Widerspruch ausgeübt werden kann, Teil davon in eine Rechtsverordnung verlegt. Da sehen wir deutlich noch Nachbesserungsbedarf.
Aber welche Wahlmöglichkeiten für Versicherte würden Sie sich denn wünschen in diesem Zusammenhang?
Ja, insbesondere sehen wir kritisch, dass die Menge der übertragenen Daten deutlich erweitert wird. Da ist nicht bei allen Daten aus unserer Sicht tatsächlich die Erforderlichkeit nachgewiesen. Und insbesondere würden wir uns natürlich wünschen, dass es die Möglichkeit zur Widerspruch der Nutzung dieser Daten gibt, also betroffenen Rechte, wie die Datenschutzgrundverordnung sie vorsieht, weil selbst Pseudonymisierung oder Anonymisierung in spezifischen Fällen eventuell nicht einen ausreichenden Schutz darstellt.
Mir stellt sich auch die Frage, Herr Kelber, ob nicht die Pseudonymisierung oder Anonymisierung einfach auch zu spät in diesem Prozess einsetzt. Es soll ja, so verstehe ich das bisher, so sein, dass die Daten zunächst einmal gesammelt bei den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenkasse landen. Und dort sind sie noch mit Klarnamen versehen. Erst danach soll es zu einer Verschlüsselung kommen, wenn sie dann weitergegeben werden. Das heißt, es gibt dann irgendwo in Deutschland eigentlich tatsächlich einen überhaupt nicht mal pseudonymisierten Datenbestand aller 73 Millionen.
Das war einer unserer ganz großen Kritikpunkte. Hier kann ich eine gewisse Entwarnung geben. Die Regierungskoalition hat gestern im Gesundheitsausschuss einen Änderungsantrag eingebracht, der darauf eingegangen ist, in Zukunft werden die Krankenkassen ihre Daten an den Spitzenverband bereits in pseudonymisierter Form übertragen werden. Jetzt kommt es darauf an, dass natürlich die Qualität dieser Pseudonymisierung hoch ist. Da gibt es hier sehr unterschiedliche Verfahren. Daran werden wir uns beteiligen. Wir hätten eine ganz klare Verweis im Gesetz auf die Vorgaben für Pseudonymisierung durch die Datenschutzgrundverordnung natürlich auch. Wäre wünschenswert gewesen.
Sehen Sie sich denn auch einschließlich der Änderung wirklich sicher, dass diejenigen, die diese Daten pseudo- oder anonymisiert dann empfangen und auswerten, also Universitäten, Forschungsinstitute, aber tatsächlich voraussichtlich auch die Pharmaindustrie, dass die vor Ort keinerlei Möglichkeiten mehr haben, das so zurückzuführen, dass die Pseudonymisierung wieder aufgehoben werden kann?
Ja, Pseudonymisierung ist keine Anonymisierung. Von daher besteht immer die Gefahr einer Repersonalisierung. Und aus meiner Sicht kann man dem mit einigen Punkten deutlich entgegenwirken. Die müssen dann aber auch spätestens in der Rechtsverordnung klar sein. Das fängt davon ab, dass man nie einen Zugang zum Gesamtbestand, sondern immer nur auf Stichproben gibt. Das ist für die wichtigen Forschungen in der Versorgung, die auch den Versicherten dann zugutekommen sollen, in der Regel ausreichend. Wir dürfen natürlich die betroffenen Rechte müssen entsprechend abgesichert werden. Der Zugang zu den Daten sollte immer nur im Forschungsdatenzentrum an einem Gastwissenschaftlerarbeitsplatz möglich sein. Also keine Übertragung der Daten nach außen. Und wir wünschen uns die Schaffung eines Forschungsdatengesetzes mit einer strafbewehrten Schaffung eines Forschungsgeheimnisses. Wer also diese Daten repersonalisiert, würde sich strafbar machen.
Wo sehen Sie eigentlich, wenn es dennoch passiert und ausgeschlossen werden kann das nie in der digitalen Welt, wo sehen Sie dann eigentlich die größten Gefahren? Ich meine, es gibt einen, ich kenne wirklich nur einen spektakulären Fall, wo ein Politiker erpresst worden sein soll, weil jemand an seine Krankendaten gekommen ist. Halten Sie solche Fälle für die größte Gefahr oder was ganz anderes?
Ja, es ist immer schwierig vorstellbar, was alles damit verbunden ist. Bei der Menge von Daten, die heute verbunden werden können, mit der Interaktion, die im Digitalen stattfindet. Natürlich sind solche spektakulären Einzelfälle über jemand Prominentes, ist ein Datum bekannt. Aber jeder möge einfach für sich selbst nachdenken, ist ihm nicht unwohl, wenn über so sensible Daten wie Krankheit, die ja übrigens bei vererbbaren Krankheiten auch noch Aussagen über weitere Personen beinhalten, wenn das bekannt ist, Nachbarn, Freunde, Arbeitgeber, Versicherung, Bank oder sonstigen Anbieterinnen und Anbietern, denen ich gegenüberstehe. Es sind besonders sensible Daten. Wir müssen Datenschutz ernst nehmen. Und bei solchen sensiblen Daten wie Gesundheitsdaten muss immer noch eine Schippe drauf beim Datenschutz.
Nun ist das Ganze ein Paket, in dem es aber eigentlich ständig um Daten geht. Also weitere Beispiele sind die elektronische Krankenakte, auf einer niedrigen Ebene auch Apps, die Krankenkassen ihren Patienten zur Verfügung stellen zu unterschiedlichsten Zwecken. Gibt es teilweise schon jetzt, aber das soll auch nochmal konkret geregelt werden mit diesem digitalen Versorgungsgesetz. Nun, das haben Sie sicherlich, Herr Pusin, das genauso mitbekommen wie wir, gab es gestern, anderer Zusammenhang vom Branchenverband Bitkom, eine neue Auswertung, dass in der Privatwirtschaft in Deutschland Fälle von unter anderem Datendiebstahl, Manipulationen und Ähnlichen innerhalb weniger Jahre von 50% auf 75% gestiegen sind. 75% aller deutschen Unternehmen sind davon betroffen. Das ist die Wirtschaft. Aber ich höre immer wieder von Experten hinter vorgehaltener Hand, wenn irgendwo es wirklich enorme Probleme mit der digitalen Datensicherheit gibt, dann zum Beispiel in Krankenhäusern, in Arztpraxen, da wird zum Teil veraltete Software angewendet. Da gibt es keine Datenschutzbeauftragten, keine Fachleute. Ist es nicht im Moment gefährlich, wirklich mit diesem digitalen Versorgungsgesetz schon so weit zu gehen?
Also wir haben natürlich in der Tat eine durchgreifende Digitalisierung, beginnt jetzt im Gesundheitssektor und er wird an vielen Stellen auch zu Vorteilen für Versicherte führen. Die Schutzmaßnahmen müssen natürlich von Anfang an hoch sein und dürfen nicht aus Bequemlichkeit, weder aus Bequemlichkeit für Patienten noch für Leistungserbringer wie Ärzte oder Krankenhäuser, und auch nicht für den Gesetzgeber, um möglichst schnell umsetzen zu können, darf das schleifen. Man muss alle technischen Sicherungsmaßnahmen von der sicheren Infrastruktur, möglichst verteilte Datenbestände, damit bei einem Bruch nicht alles auf einmal zur Verfügung steht, und hohe Anforderungen an den Zugriff zusammendenken. Ideen, den Datenschutz erstmal bei einer technischen Umsetzung zurückzustellen in die Sicherheit und später irgendwann mal dazuzuführen, die sind hochgefährlich, weil wir in der Tat über Daten reden. Das ist nochmal was anderes als eine Kreditkartennummer oder ein Verzeichnis, auf welche Seiten ich bei Facebook zugegriffen habe, wenn das verloren geht.
Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber über das digitale Versorgungsgesetz, über das heute im Deutschen Bundestag zuerst diskutiert, eine Stunde ist dafür vorgesehen und dann abgestimmt wird. Herr Kelber, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihr Interesse.